Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. In einem ersten Teil geht es um das Thema Jericho. Sensationelle Funde in Jericho und die Glaubwürdigkeit der Bibel. Hier ein Luftbild von Jericho. Wir haben den Blick von Westen, da in der Tiefebene unten, ganz nahe vom Toten Meer, sehen wir das heutige Jericho. Beziehungsweise der Pfeil zeigt schon an, wo das alttestamentliche Jericho sich befindet. Hier angedeutet das Wadi Kelt, das ist der direkte Weg nach Jerusalem hinauf. Ein anderer Blick. Man sieht hier das alttestamentliche Jericho, im Bild bezeichnet mit Tel Jericho, etwas genauer. Und nun ein Blick von Osten her. Wieder da in der Tiefebene unten ist das heutige Jericho, hier Tel Jericho, das alttestamentliche Jericho. Und hier eben von der anderen Seite her gesehen, das Gebirge der Wüste Judäa. Wenn wir über Jericho sprechen, dann steht das in einem größeren Zusammenhang mit den biblischen Geschichten von Israel in Ägypten, sodann die 10 Plagen über Ägypten, der Auszug, der Exodus aus Ägypten, dann die Gesetzgebung am Sinai und schließlich die Eroberung Jerichos unter Josua. Das sind alles vertraute biblische Geschichten, nicht wahr? Die Karte hier zeigt uns Israel in Ägypten. Die Israeliten bauten die Städte Pithom und Ramses als Sklavenvolk. Dann kam der Auszug, Durchzug durchs Rote Meer, Gesetzgebung am Horeb, 40 Jahre Wüstenwanderung, bis schließlich am Ende dieser Zeit Mose hier auf heute jordanischem Boden, in den Gefilden Moabs, 8 Abschiedsreden hielt. Sie sind alle im 5. Buch Mose überliefert. Er hat die 9 Bedingungen vorgestellt im verheißenen Land und ist dann gestorben. Sein Nachfolger Josua führte das Volk über den Jordan ins verheißene Land Kanaan. Hier diese Darstellung zeigt uns die letzte Lagerung Israels in den Gefilden Moabs, eben da beim Nordende des Toten Meeres, wo der Jordanfluss einmündet. Und genau auf der anderen Seite sehen wir Jericho. Das war das erste Bollwerk, das es galt zu überwinden bei der Eroberung des Landes Kanaan. Nun stellt sich die Frage, alle diese vertrauten Geschichten, sind das bloß Legenden, Fiktion? Oder ist das Realität, geschichtliche Realität? Ich lese ein paar Verse aus 2. Mose 1, wo wir Israel als Sklavenvolk in Ägypten beschrieben finden. 2. Mose 1, Vers 8. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Im 19. Jahrhundert begann man ja, sich allgemein in Europa für Ägypten zu interessieren. Das hängt zusammen mit den Feldzügen von Napoleon, die ja eben auch bis nach Ägypten gingen. Und die Soldaten Napoleons haben viele Überreste und archäologische Funde aus Ägypten mit nach Hause gebracht. Und das weckte allgemein das Interesse an biblischer Archäologie, an einem Bezug zwischen den alten Relikten im Nahen Osten und der Bibel. Nun wusste man ja schon längst aus der Bibel, die Israeliten haben Pithom und Ramses gebaut. Und da hat man sich die Frage gestellt, unter welchem Pharao ist Israel ein Sklavenvolk gewesen und dann ausgezogen? Nun, die Bibel nennt ja den Namen des Pharao nicht. Vers 8, da stand ein neuer König über Ägypten auf. Der Name wird nicht genannt. Aber die Städte, die Israel baute, werden Pithom und Ramses genannt. Und daraus schloss man Ramses. Das hängt ja wohl mit Pharao Ramses zusammen. Aber welcher Pharao Ramses? Es gab ja mehr als einen. Nun, man dachte, bestimmt Ramses der Zweite, der auch genannt wurde Ramses der Große. Das muss der Pharao der Sklaverei gewesen sein, denn das war ein großer Bauherr. Ramses der Zweite lebte nach üblicher ägyptischer Chronologie 1279 bis 1213 vor Christus. Und daraus wurde der Schluss gezogen, also der Exodus der Kinder Israel aus Ägypten fand wohl ungefähr um 1230 vor Christus statt. Das war die Schlussfolgerung aus 2. Mose 1, Vers 11. Allerdings ist zu sagen, der Name Ramses kommt in der Bibel schon früher vor. Schon in der Josefsgeschichte wird er gesprochen über das Land Ramses im Nildelta. Und dort hängt es unmöglich mit Ramses dem Ersten und Ramses dem Zweiten zusammen, denn die Josefsgeschichte geht ja viel weiter zurück. Also das ist schon mal fraglich, ob diese Verbindung korrekt ist, da von Ramses statt auf den Pharao des Auszugs zu schließen. Denn eben der Name Ramses als Städtename muss gar nicht direkt mit einem gleichnamigen Pharao zusammenhängen. Das können einfach zwei gleiche Namen sein. Nun, Ramses II., der Große, war der mächtigste Pharao der 19. Dynastie. Ein gewaltiger Bauherr. Er war es zum Beispiel, der den berühmten Amun-Tempel in Karnak erbaut hatte, der ja heute noch zu sehen ist mit diesen mächtigen Tempelsäulen. In den 1950er Jahren war man in der Wissenschaft der Archäologie so ziemlich im Allgemeinen positiv gegenüber der Bibel eingestellt. Und das war also üblich, dass Archäologen überhaupt nicht zweifelten, dass es einen Auszug der Israeliten aus Ägypten gegeben hat. In jener Zeit war auf diesem Gebiet der Archäologie in biblischen Ländern, man sagt dem biblische Archäologie, war die Albright-Schule sehr führend. William Albright war einer der größten Archäologen des 20. Jahrhunderts. Kein gläubiger Mann, aber so recht wohlwollend in seiner Einstellung gegenüber der Bibel. Das hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte geändert. Heute ist es so, wir haben es zu tun mit einer ganz neuen Generation von Archäologen. Und da kann man sehr oft hören, nicht bei allen, aber bei manchen, Israel in Ägypten, der Auszug, die Landnahme unter Josua, das seien alles Legenden. Heute sagen manche, es gibt keine archäologischen Spuren von Israel in Ägypten. Und überhaupt, um 1230 vor Christus war Jericho gar keine Stadt und hatte auch keine Mauern. Also wie können dann die Mauern vor Josua gefallen sein? Und so wurde das auch in den Medien in den vergangenen Jahren breit getreten und so dargestellt. Die Bibel enthalte eben Unsummen von Legenden, Mythen und Märchen. Eine ganz wichtige Rolle hat in den vergangenen Jahren dieses Buch von Israel Finkelstein und Neil Silberman gespielt. Auf Deutsch: Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel. Israel Finkelstein ist ein israelischer Archäologe, der sagt, das sind alles Legenden. Hat es gar nie gegeben. Und die Bibel ist überhaupt nicht zuverlässig. Allerdings, was in den Medien, die sich sehr gerne gerade auf Israel Finkelstein berufen, verschwiegen wird, ist die Tatsache, dass Israel Finkelstein eigentlich eine Extremposition einnimmt unter Archäologen und nicht irgendwie den Mainstream in der Mitte. Nein, er ist sehr feindlich in seiner Haltung, aber auch heute gibt es noch viele biblische Archäologen, die eine sehr positive Haltung haben zur Bibel. Nicht so Israel Finkelstein. Also er sagt, das ist alles ein Märchen. Es gab gar keine Posaunen vor Jericho, denn es gab ja auch keine Mauern in Jericho. Diese Problematik ist ja schon lange bekannt. Wie kann man die biblische Geschichte eben mit diesen Zeiten um 1230 vor Christus, mit Ramses und so in Verbindung bringen? Das ist wirklich ein Problem. Und so haben manche versucht, das Problem zu lösen mit einer Revision der Chronologie Ägyptens. Da ist einmal zu nennen Immanuel Felikowski, der ja berühmt geworden ist mit seinem Buch Ages in Chaos, Zeitalter im Chaos. Er hat darin die Behauptung aufgestellt, die übliche Chronologie, also Zeitüberlieferung Ägyptens, die sei völlig falsch. Die müsse ganz massiv geändert werden und dann bringt man die Bibel und die Archäologie zusammen. Immanuel Felikowski war ein blitzgescheiter Mann, aber kein Archäologe, auch kein Ägyptologe, sondern ein Tiefenpsychologe. Und das ist einfach so, als Tiefenpsychologe kommt man bei den Ägyptologen nicht gut an. Also das blieb natürlich ein völliger Außenseiter, populärwissenschaftlich, ein Mann, der schnell Fakten kombinieren kann und etwas Interessantes zusammenstellen kann, das aber eben nicht zuverlässig ist. Nach Immanuel Felikowski machte ein gewisser Donovan Kurville von sich reden, der auch versuchte, die ägyptische Chronologie zu korrigieren, um so einen Einklang zwischen Bibel und Archäologie herzustellen. Aber auch er hatte nicht riesigen Erfolg. Er war immerhin Chemiker, aber auch er kein Ägyptologe, kein Archäologe, und man kommt auch als Chemiker nicht gut an. Aber später kam David Rohl, ein Engländer, der Ägyptologie studiert hatte. Nun, war also von der richtigen Branche. Und er hat zusammen mit Peter van der Veen gearbeitet und selber ein Buch geschrieben, das sehr bekannt wurde, man möchte sagen weltbekannt, auf Deutsch Pharaonen und Propheten, das englische Original, A Test of Time. Ein Test der Geschichte oder der Zeitgeschichte. Er sagt darin, die ägyptische Chronologie steht auf schwachen Füßen. Sie ist fehlerhaft. Wenn wir aber die Chronologie um circa 300 bis 380 Jahre nach unten verschieben, dann können wir die biblische Geschichte mit der Archäologie Ägyptens und Kanaans wunderbar in Übereinstimmung bringen. Das war zu viel verlangt. Also das hat den Zorn der Ägyptologen auf David Rohl herausgefordert. Und es ist ganz interessant, in der wissenschaftlichen Literatur ist es ja üblich, dass man sehr trocken schreibt. Staubtrocken, emotionslos. Aber wenn man da Stellungnahmen zu David Rohl las, konnte man ganz neue Töne finden in der Wissenschaft. Leute, die wirklich erzürnt waren und emotional gegen David Rohl schrieben. Also etwas sehr Besonderes, muss ich schon sagen. Aber jetzt nach Jahren kann man doch so rückblickend sagen, die Welt der Ägyptologen akzeptiert keine Revision von 380 Jahren. Wenn jemand schieben will, in diesem Bereich um 50 Jahre, um 100 Jahre sogar, das wird alles noch geschluckt akzeptiert. Muss man auch. Denn die Datierung in der Archäologie ist nicht so präzise, dass man da dogmatisch werden könnte. Das wäre gegangen, 50, 100 Jahre, kein Problem. Aber 380 Jahre, das hat eben diese scharfen Attacken gegen die Bemühungen um eine Revision der Chronologie herausgefordert. Nun, ich habe mir die Frage gestellt, braucht es eigentlich eine Revision? Die Bibel bezeichnet Ramses II. Nirgends als Pharao der Sklaverei. Und damit müssen wir die Frage stellen, ist 1230 vor Christus wirklich das Datum des Exodus, des Auszugs aus Ägypten? Aber wenn man die Bibel liest, muss man sagen, unmöglich. Dieses Datum steht im Widerspruch zur biblischen Chronologie. Und das ist ja gerade das Besondere. Die Bibel hat eine durchgängige Chronologie von Anfang an durch das ganze Alte Testament hindurch und dann sogar rüber ins Neue Testament. Und das ist sehr erstaunlich, weil es nirgends eine Lücke gibt in der Chronologie. Sogar in gewissen Geschichten in der Bibel, so nebenbei, werden plötzlich gewisse Jahreszahlen angegeben. Und genau diese Zahlen braucht man, um diese lückenlose Chronologie durchführen zu können. Und wenn man sich das so vom Standpunkt des Zufalls überlegt, könnte es immer wieder irgendwo eine Lücke geben, die man nicht ganz schließen kann. Aber das ist nicht so. Das Alte Testament ist in sich so geschlossen, dass man ein fixes, in sich geschlossenes chronologisches System aufstellen kann. Aber die Frage ist, wie können wir die biblische Chronologie mit der Chronologie der außerbiblischen Geschichte und Archäologie zusammenbringen? Und dabei ist ein Datum ganz entscheidend wichtig, nämlich 586 vor Christus. Das ist das Datum der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier unter Nebukadnezar. Es geht hier um die Zeit, als die Juden in die babylonische Gefangenschaft deportiert worden sind. Hier auf diesen Bildern sehen wir Ausgrabungen in Jerusalem aus den Schichten der Zeit von ca. 600 vor Christus. Hier sieht man einen Turm von Jerusalem, der die Zerstörungsspuren trägt. Er konnte den Angriffen Babylons nicht widerstehen. Man hat auch eindrückliche, dicke Ascheschichten gefunden, die davon zeugen, wie die Bibel das berichtet, dass Jerusalem damals verbrannt wurde. Diese Pfeilspitzen hier sind originale Pfeilspitzen, die im Krieg um Jerusalem damals Verwendung gefunden haben. Es gibt keilinschriftliche Überlieferungen aus der Lebenszeit von Nebukadnezar, die sein Leben datieren, und zwar mit astronomischen Ereignissen, bestimmten Planeten, Konstellationen, aber eben eine ganze Reihe von mehrere Angaben, die man zusammennehmen kann. Und damit kann man ganz genau die Lebensdaten von Nebukadnezar bestimmen und auch mit dem Computer nachrechnen. Und da ist das Jahr der Zerstörung Jerusalems, in der Bibel wird genau angegeben, in welchem Regierungsjahr von Nebukadnezar, entspricht dann exakt 586 vor Christus. Also dieses Datum ist astronomisch mehrfach abgesichert. Und wenn man jetzt dieses Datum 586 vor Christus als Verbindungspunkt zwischen außerbiblischer und biblischer Geschichte nimmt, kann man die biblischen Zahlen, Jahreszahlen, nehmen und zurückrechnen. Natürlich bis zurück auf Adam, aber wir gehen jetzt mal nur bis Abraham zurück. Und so kommt man für die Geburt Abrahams auf 2111 vor Christus. Mit anderen Worten, Abraham lebte am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. In der Stadt Ur, die dem Mondgott geweiht war, diese Überreste einer Zikkurat, eines Stufenturms, stammen aus der Zeit von Abraham. Auf diesem Stufenturm, ein Abbild des frühen Turmes von Babel, wurde der Mondgott in Ur in Chaldäa verehrt. Aber, wie wir wissen, der Schöpfergott, der nicht Teil der Natur ist, erschien Abraham, diesem Mondgott-Verehrer, und rief ihn aus Ur in Chaldäa heraus, um ins Land Kanaan zu gehen. Abraham bekehrte sich von den Naturgöttern weg zu dem Schöpfergott hin. Und er war gehorsam, zog aus und kam schließlich im Jahr 2036 vor Christus ins Land Kanaan. 1. Mose 12, Vers 4 sagt uns nämlich, dass Abraham mit 75 Jahren nach Kanaan einzog. Also wir rechnen, 2111 minus 75 ergibt 2036. 1. Mose 12, Vers 7 berichtet, wie Gott dann mit Abraham einen Bund geschlossen hat in Sichem. Das ist heute Nablus, im sogenannten besetzten Westjordanland. Gott verhieß Abraham, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Nun können wir berechnen, wann der Auszug aus Ägypten stattgefunden hatte. In Galater 3, Vers 17 erklärt nämlich der Apostel Paulus, dass der Bund am Horeb, am Sinai, 430 Jahre nach dem Bund mit Abraham geschlossen wurde. Und so können wir rechnen, 2036 minus 430 ergibt 1606 vor Christus. Das ist natürlich ein anderes Datum als ca. 1230 vor Christus. Nun können wir auch die Zeit der Eroberung Jerichos berechnen. Aus Apostelgeschichte 13, Verse 18 bis 20 zum Beispiel erfahren wir, dass Israel insgesamt 40 Jahre in der Wüste herumwanderte. Also 1606 minus 40 ergibt für die Eroberung Jerichos, für die Landnahme unter Josua, 1566 vor Christus. Nun ist es so, dass die Dauer der Eroberungen unter Josua ein bisschen schwieriger sind, um berechnet zu werden. Da muss man mit X und Y eine Gleichung aufstellen, die man dann aber mit einfache Mathematik lösen kann. Auf meiner Homepage www.rogeliebe.ch kann man das Skript runterladen über die Chronologie des Alten Testaments und dann findet man da auch genau, wie man das berechnen muss. Und so ergeben sich aus den Angaben in Apostelgeschichte 13, 18 bis 20, aus den Zahlenangaben in 4. Mose 9 und Josua 14, dass es 6 Jahre dauerte von der Eroberung Jerichos bis zum Tod Josuas. Und mit diesen Zahlenangaben kann man dann auch ausrechnen, eben mit X und Y, vom Tode Josuas bis zum ersten Richter dauerte es 14 Jahre, bis Othniel, der erste Richter, sein Amt antrat. Also, weiter ist es dann wieder einfach. Apostelgeschichte 13, 18 bis 20 berichtet, dass Gott Israel 450 Jahre lang Richter gab. Also wir können rechnen, 1566 minus 6 minus 14 minus 450, dann kommen wir auf das Jahr 1096 vor Christus. Das Ende der Richterzeit und das war der Beginn des Königtums in Israel. Ab 1096 vor Christus regierte Saul. Nach ihm kam David, danach Salomo. Aus Apostelgeschichte 13, 21 erfahren wir, Saul regierte 40 Jahre. 1. Könige 2, Vers 11 macht klar, David genauso, 40 Jahre und auch Salomo, gemäß 2. Chroniker 9, Vers 30, 40 Jahre. Und so können wir also rechnen, 1096 minus 40 minus 40 minus 40 ergibt 976 vor Christus. Das ist die Zeit, als Salomo starb und Israel gespalten wurde in 2 Nationen. Die 10 Stämme im Norden, fortan genannt Israel. Und die 2 Stämme im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem, fortan genannt Juda. Also 976 vor Christus, das ist die Spaltung Israels. Wenn wir die Zahlen der Könige zusammenrechnen, in den Büchern Chroniker und 1. und 2. Könige, dann ergibt sich für die ganze Zeit von der Spaltung bis zur Wegführung der Juden und der Zerstörung Jerusalems, 586 vor Christus, wie wir schon berechnet haben, ergeben sich genau 390 Jahre. Und schauen wir, 976 minus 390, das ist, führt uns genau zum Jahr 586. Das geht so schön auf. Hier ist zu sagen, dass manche Chronologien, wenn man in Bibellexikas und so weiter nachschauen, kommen nicht auf 390 Jahre. Warum? Es gibt einige Klippen. Viele Klippen konnte Thiele, Edwin Thiele, lösen. Sein Buch ist weltberühmt geworden über die Zahlen über die geheimnisvollen Zahlen der Könige Israels und The Mysterious Numbers of the King of Israel. So heißt sein Buch. Und da hat er das Problem in vielen Fällen lösen können, das man bis dahin hatte mit der Chronologie der Bibel. Ich muss nämlich erklären, wenn man für sich die Zahlen der Bibel durchrechnet für die Könige im Nordreich und für sich die Könige im Südreich, dann geht das einfach nicht zusammen. Das gibt ständig Konflikte mit diesen Zahlen. Und das ist bekannt bis in die Antike zurück. Also schon die Übersetzer des Alten Testaments auf Griechisch im 3. Jahrhundert vor Christus, Juden in Ägypten, übersetzten damals die Septuaginta, die haben schon gewusst, dass es da Probleme gibt. Und man muss wissen, die Juden waren immer, wenn es ums Abschreiben des Urtextes ging, des hebräischen Textes, da waren sie auf jeden Buchstaben bedacht. Da durfte nichts geändert werden. Das war Grundsatz. Aber wenn es ging um eine Übersetzung, war man sehr frei. Und so haben sie in dieser griechischen Übersetzung versucht, diese Zahlen zu korrigieren. Aber das Chaos wurde noch größer. Also die Zahlen der Septuaginta bringen noch mehr Probleme, lösen nichts. Aber damit wird doch deutlich, das Problem war schon mindestens vor 2300 Jahren bekannt für die Bibelleser. Und das zeigt übrigens auch, wie die Leute auch damals in der Antike die Bibel ganz genau lasen. Nicht einfach so über die Zahlen hinweggingen. Später hat der Übersetzer der lateinischen Bibel, Hieronymus, er hat die katholische Vulgata-Bibel übersetzt um 400 nach Christus, er war überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist, von Gott inspiriert. Aber er wusste auch um diese Probleme der Zahlen in den Königsbüchern und hat gesagt, man soll die Zeit nicht vergeuden, um dieses Problem zu lösen. Man wird eh keine Lösung finden. Aber nichtsdestotrotz, er war überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort war. Nur wusste er einfach nicht, wie man das Problem lösen könnte. Noch vor Jahren hat Kenneth Kitchen, einer der führenden Ägyptologen des 20. und jetzt auch 21. Jahrhunderts, ein Engländer, ein gläubiger Mann übrigens, hat geschrieben, wahrscheinlich steckt hinter diesen Zahlen ein chronologisches Zählsystem, das wir heute nicht mehr kennen. Und das hat mich schon beeindruckt, dass dieser Mann die Demut hatte, eben zu sagen, wir wissen ja nicht alles. Und wir wissen ja nur so bruchstückhafte Dinge in der Wissenschaft. Und darum wäre es völlig vermessen, zu sagen, der Bibeltext irrt. Aber wir können ganz vernünftigerweise davon ausgehen, dass da steckt ein Zählsystem dahinter, das wir eben nicht kennen. Nun, dieser besagte Edwin Thiele hat das tatsächlich in vielen Fällen klären können. Und zwar ist es nämlich so, im Nahen Osten wurden Jahreszahlen bei Königen unterschiedlich gerechnet. Es gab zum Beispiel das Zählsystem, da wurde das Jahr, in dem ein König auf den Thron kam, anstelle zum Beispiel seines Vaters, wurde einfach angesehen als Thronbesteigungsjahr. Und erst im nächsten Jahr begann man zu zählen, Jahr 1, dann Jahr 2 und so weiter. Diese Zählweise hat den Vorteil, dass man weniger Fehler macht. Nicht wahr? Der Vater hat ja regiert, sagen wir mal, bis zum 30. April des Jahres. Dann kommt sein Sohn auf den Thron. Nun besteht die Gefahr, dass man das angebrochene letzte Jahr des Vaters als ein Jahr zählt und das angebrochene Jahr des Sohnes als ein Jahr, aber dann hat man am Schluss in der Chronologie ein Jahr zu viel. Und wenn man eben nur zählt Thronbesteigungsjahr und dann 1, 2, 3, dann macht man diesen Fehler weniger. Und es gab aber auch die andere Zählweise, wo man eben das Thronbesteigungsjahr bereits als Jahr 1 zählte. Und nun hat Thiele mit den Zahlen versucht und plötzlich geht ein Konflikt nach dem anderen geht auf. Das ist also wunderbar, wenn man die Listen nebeneinander stellt, das macht, plötzlich stimmen die Zahlen mit Israel und Juda schön überein. Aber er hatte dann noch ein Problem. Edwin Thiele ging nämlich aus von der überlieferten assyrischen Chronologie. Die ist sehr detailliert überliefert von den alten Assyrern. Und da gab es wenige Konflikte mit der biblischen Chronologie. Und da hat er sich gesagt, ja, das lösen wir so. Wir müssen uns einfach vorstellen, dass manchmal eben schon Vater und Sohn gleichzeitig regiert haben. Co-Regentschaft, ja? Und das gibt es tatsächlich in der Bibel. Wir haben also Hinweise in der Bibel, bei dem König war da eine gemeinsame Regierungszeit, das die Bibel auch klar andeutet. Aber Edwin Thiele ging weiter. Er hat auch da, wo die Bibel das nicht andeutet, hat er angenommen, hier machen wir eine Co-Regentschaft rein und dann können wir die Zahlen schön anpassen mit der assyrischen Chronologie. Und er ging also letztlich davon aus, dass es in ganz wenigen Fällen auch Irrtümer gegeben hätte im Urtext der Bibel. Und da ist Thiele in die Irre gegangen. Und es kommt dazu, heute wissen wir, dass, obwohl diese assyrische Chronologie sehr detailliert überliefert ist, sie ist trotzdem fehlerhaft. Denn es gibt mehrere Texte, die überliefert sind, wo es Widersprüche gibt in der assyrischen Chronologie. Also wir können die nicht nehmen, um die Bibel daran zu eichen. Denn das ist kein Diamant, sondern selber eben schwach. Ja? Also man kann mit Stahl kann man nicht Diamant schleifen, ja? Sondern man muss mit Diamant muss man Stahl schleifen. Und so muss man die Bibel als den Diamanten sehen, mit dem man Stahl schleift. Und so hat sich also Thiele da geirrt. Wenn man aber jetzt ganz konsequent die Zahlen der Bibel nimmt, ergeben sich eben 390 Jahre für die Zeit von der Spaltung bis zur Zerstörung Jerusalems. Und diese 390 Jahre werden auch in Hesekiel 4, 4-5 ausdrücklich erwähnt. Man schaue doch mal nach in Hesekiel-Kommentaren, was die Ausleger mit dieser Zahl 390 anfangen. Und man stellt fest, ein Ausleger um den anderen können mit diesen 390 Jahren nichts anfangen. Die wissen nicht, worauf sich das bezieht. Und es gibt auch verschiedene Spekulationen und Versuche, damit umzugehen. Eben, weil man nicht die strenge biblische Chronologie angewandt hat, wo das genau diese 390 Jahre ergeben. Gut, und somit sind wir wieder zurück bei 586 vor Christus, dieser Anknüpfungspunkt zwischen biblischer und außerbiblischer Geschichte. Nun haben wir also festgestellt, nach der Bibel fand der Exodus aus Ägypten um 1606 vor Christus statt. Ja, jetzt vergleichen wir das mal mit dem, was so in der Wissenschaft gutmütig der Bibel gegenüber in der jüngeren Vergangenheit festgehalten wurde, 1230 vor Christus. Das gibt ja einen Unterschied von 376 Jahren. Und merkt man, das ist ja ungefähr genau diese Differenz, die David Rohl forderte, als Revision der ägyptischen Chronologie. Aber das wurde ihm nicht abgenommen. Und wir können sagen, gut so. War auch nicht nötig. Lassen wir die Ägyptologen mit ihrer Chronologie, da kommen wir schon zurecht. Aber was wir fordern müssen, ist eine strenge, saubere biblische Chronologie, bei der alle Zahlen der Bibel ernst genommen werden. Keine einzige Zahl ist falsch. Und das ist der Unterschied zu so vielen Chronologien, die man in Bibellexikas und Kommentaren finden kann, da wird immer irgendwo werden biblische Zahlen als fehlerhaft bezeichnet. Aber dieses System, das ich da vorgestellt habe, vereint alle Zahlen. Keine einzige Zahl muss korrigiert werden. Und das ist ja auch schön, dass die jüdischen Abschreiber der hebräischen Bibel, die haben diese Zahlen ganz stur abgeschrieben. Obwohl sie wussten, wir haben eigentlich, wenn wir da selber herumrechnen, ein Problem. Und trotzdem hat sie das nicht dazu geführt, den hebräischen Text abzuändern. Die haben diese Zahlen stur überliefert. Und das dreht natürlich den Spieß und zeigt, wie exakt die Bibel überliefert worden ist im Lauf der Jahrtausende. Das ist sehr eindrücklich. So, jetzt gehen wir weiter und berechnen noch mehr Dinge. Die Bibel berichtet, dass Mose 80 Jahre alt war beim Auszug aus Ägypten. Nun können wir das Geburtsdatum von Mose berechnen. 1606 plus 80 gibt 1686 vor Christus. Damit kommen wir für die Geburt Moses in die Zeit der 13. Dynastie in Ägypten. Aber Ramses II., der gehörte zur 19. Dynastie. Nun stellt sich die Frage, wer war denn eigentlich Moses Stiefvater? Und ich werde gleich zeigen, das war dieser Mann hier, von dem wir original diese Statue noch haben. Wir wissen also sogar, wie der ausgesehen hat. Chanefre Sobekhotep IV. Wie kommt man darauf? Jetzt gehen wir auf eine ganz andere Art und Weise an das Thema heran. Artapanus war ein jüdischer Geschichtsschreiber vom Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus in Ägypten. Und dort sprach man damals Griechisch. Seit der Eroberung von Alexander dem Großen wurde Griechisch ja Weltsprache. Dieser Artapanus war Verfasser eines Geschichtswerks über das Judenvolk mit dem Titel im Griechischen Peri Judaion, über die Juden. Und darin sagt er, die Tochter des Pharao habe Meris geheißen. Und ihr Mann sei Pharao Chenefres gewesen. Interessant. In der Bibel steht davon nichts. Kann man sich vorstellen, dass solche Namen im Judentum außerhalb der Bibel überliefert worden sind? Ja. Zum Beispiel nennt ja der Apostel Paulus in 2 Timotheus 3 Namen der zwei Zauberer zur Zeit von Moses, Jannes und Jambres. Die werden aber in der Bibel nie genannt. Aber in der jüdischen rabbinischen Literatur finden wir diese Namen. Zum Beispiel im Targum zu 2. Mose 7, Targum nennt man die aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments im Judentum, die sehr, sehr wichtig sind. Und dort im Targum von 2. Mose 7 sind diese Namen eingefügt. Das waren eben freie Übersetzungen, Umschreibungen, auch ein bisschen erklärende Zusätze. Ja, das war also so überliefert. Und darum ist es überhaupt nicht etwas Erstaunliches, dass auch diese Namen Meris und Chenefres oder Chenefres überliefert waren. Nun ist das natürlich die griechische Aussprache, Chenefres, Chenefres. Also nicht Übersetzung, sondern griechische Aussprache. Da ist zum Beispiel typisch dieses S am Schluss. Die Griechen haben sehr gerne bei Männernamen ein S angehängt. Zum Beispiel aus Hebräisch Jeremia machten sie Jeremias. Aus Elia Elias. Aus Jesaja Jesaja Jesajas. Weil das Sch konnten sie nicht sagen. Es gibt auf Griechisch auch kein Sch-Laut, sondern nur ein S. Da machen sie aus Jesaja, machen sie Jesajas. Aber eben mit S am Schluss. Und aus Mose, sie konnten eben nicht sagen Mosche, dann machten sie Moses. So. Und jetzt versteht man auch Jesus. Das ist einfach die griechische Umschrift von Yeshua, Jeschu gibt Jesu und dann ein S dran, Jesus. Also Jesus ist exakt das gleiche wie Jeschua. Einfach die griechische Aussprache. Von Sprache zu Sprache spricht man ja verschieden aus. Darum sagt man auf Italienisch eben nicht Jesus, sondern Gesù. Und auf Französisch Jésus, auf Englisch Jesus, aber das ist alles das Gleiche. Da ist kein Problem dran. Nun ist das Schöne, es gibt nur einen Pharao aus der Geschichte, der diesen Namen Chenefre trägt. Jetzt nehmen wir das S weg, ja? Das ist nämlich Sobekhotep IV., der als Thronnamen die Bezeichnung Chanefer-Re, zu Deutsch die Vollkommenheit Res, des Sonnengottes, strahlt am Horizont, annahm. So schreibt man auf Altägyptisch Chanefer-Re, das ist dieser Mann. Er war der 23. Pharao der 13. Dynastie. Und das ist ja schon interessant. Also das, über diesen ganz anderen Weg, über Atapanus, kommen wir auch in die 13. Dynastie. Und das schließt sich wieder schön mit der biblischen Chronologie. Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Und das ist 1. Könige 6. In 1. Könige 6, Vers 1 steht nämlich Folgendes. Und es geschah im 480. Jahre, nach dem Auszuge der Kinder Israel aus dem Lande Ägypten, im 4. Jahre der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der 2. Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Hier wird also gesagt, als Salomo im 4. Jahr seiner Regierung begann, den Tempel zu bauen in Jerusalem, war das 480. Jahr nach dem Exodus. Aber in unserer Zusammenzählung, die wir vorhin angesehen haben, da kamen wir auf viel, viel mehr. Auf 114 Jahre mehr. Und nun gibt es viele Bibeltreue, Bibelausleger, die sagen, das ist die Zahl, die wir nehmen müssen. Mit dieser Zahl können wir den Auszug aus Ägypten berechnen. Und nun, was ist mit diesen 450 Jahren Richterzeit? Das wird ja gar nicht mehr reinpassen, oder? Ja, und dann kommt ja noch 40 Jahre David dazu, vor Salomo. Und 40 Jahre Saul. Und 40 Jahre Wüstenwanderung. Also da kriegen wir ein riesiges Problem, nicht wahr? Dann sagen sie eben, ja, das waren eben nicht 450 Jahre Richterzeit. Man muss sich das so vorstellen, diese Richter haben an verschiedenen Orten im Land zum Teil parallel gewirkt. Und so kann man diese 450 Jahre zusammenstauchen. Aber da haben wir ein Problem mit Apostelgeschichte 13. Denn dort sagt der Apostel Paulus, dass Gott Israel Richter gab bei 450 Jahren. Das steht dort so. Und woher nahm Paulus diese Zahl? Wenn man im Buch der Richter und am Anfang von 1. Samuel, Samuel war ja der letzte Richter, die Zahlen zusammenrechnet, ganz konsequent, kommt man auf exakt 450 Jahre. Also diese Zahl kommt nicht von irgendwoher, die kommt aus dem Alten Testament und wird im Neuen Testament zusammengerechnet und vorgestellt. Also was machen wir damit? Nun habe ich natürlich Gegner, die sagen mir, seht ihr, auch er nimmt die Bibel nicht ernst. Er nimmt diese 480 Jahre nicht ernst in der Bibel. Und ich sage wiederholt, man muss keine einzige Zahl korrigieren. Alle Zahlen stimmen. Aber es ist eben so, im Buch der Richter gab es ja immer wieder Fremdherrschaften. Das Volk Israel musste wegen seiner Sünde von Gott gezüchtigt werden, weil sie von ihm abgefallen waren, untreu geworden waren. und kamen unter Herrschaft von fremden Herrschern. Und wenn man alle diese Gewalt und Fremdherrschaften im Buch der Richter als Zucht Gottes wegen Sünde zusammenzählt, dann gibt es Folgendes. 8 plus 18 plus 20 plus 7 plus 3, das sind die Gewaltherrschaftsjahre von Abimelech, der zwar ein Israelit war, aber eine Zuchtroute Gottes, plus 18 plus 40, das gibt zusammen 114. Nun hatten wir gesehen, es gibt eine Diskrepanz. 594 Jahre hatten wir bekommen, aber die Bibel sagt, 1. Könige 6, Vers 1, 480 Jahre. Aber schauen wir mal, 594 minus 114 gibt exakt 480. Nicht 482. Auch nicht 479. Oder, ich meine, auch 476 wäre ja auch nicht so schlecht. So ungefähr, ja? Nein, es gibt genau 480 Jahre. Das heißt, mit anderen Worten, der von Gott inspirierte Schreiber von 1. Könige gibt die Jahreszahl an, 480 Jahre, rechnet dabei aber die verlorenen Jahre Israels wegen der Zucht Gottes bewusst nicht mit. Und dann sind das 480 Jahre. Diese Umwege, die Israel gegangen ist, die eigentlich nicht im Plan, im Ratschluss Gottes waren, sondern kamen durch die Verantwortung des Menschen, die werden in dieser Zählung nicht mitgerechnet. Und das ist nicht das einzige Mal in der biblischen Geschichte, dass wir dieses Phänomen finden. Wir finden das immer wieder. Zum Beispiel auch bei den 70 Jahrwochen Daniels. 69 Jahrwochen gingen bis auf Christus und sein Kommen als Fürst. Und dann kommt dieser lange Einschub der Zeit der Gnade. Und die 70. Jahrwoche wird erst in der Zukunft kommen, nach der Entrückung der Gemeinde. Die Zeit für Israel wurde gestoppt, als der Messias eben abgelehnt wurde von Israel. Und wird erst wieder laufen nach der Entrückung der Gemeinde. Und dann kommt die 70. Jahrwoche. Aber die Zeit dazwischen ist nicht gezählt. Und die wissen wir auch nicht. Und darum können wir auch das Kommen Christi nicht berechnen. Das sagt die Bibel immer wieder. Weil es da einen Einschub gibt. Aber das gibt es noch mehr in der Bibel. Also das ist eine biblische Art des Zählens. Und jetzt können wir uns auch fragen, und was bedeutet das für uns? Die Zeiten in unserem Leben, wo wir vielleicht eigene Wege gegangen sind, vom Herrn und seinem Wort uns entfernt haben und wo wir auch erleben mussten, wie der Herr durch Zucht uns zur Umkehr führen musste, sind zwar ein Zeugnis der Gnade Gottes. Das Buch der Richter ist ein Zeugnis der Gnade Gottes, dass er sein Volk nie fallen ließ, sondern sich um es bemühte und es auch wieder zurückführte. Aber nichtsdestotrotz, diese Jahre sind verlorene Jahre. Und all der Lohn, der Ewigkeitsbedeutung hat, wird ewig verloren sein. Und so zeigt es uns, wie eben jeder Tag im Leben eines Gläubigen im Licht der Ewigkeit gesehen ist so wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Zeit nicht verpassen. Das gilt für die jungen Leute. Es gibt so viele Dinge, wo wir eben unsere Zeit verpassen können. Begonnen bei Facebook und geendet, weiß nicht wo, ja? Verlorene Zeiten, die nie mehr zurückkommen werden und die im Licht der Ewigkeit eben von Bedeutung sind, was unseren Lohn angeht. Und so können wir also gerade aus 1. Könige 6, Vers 1 eine ganz wichtige praktische Lektion fürs Christenleben entnehmen. Aber man muss die Bibel ernst nehmen, um diese Chronologie zu entdecken.